ARD. Kim und Klaus. Ein Podcast mit Kim und Klaus. Mit Kim und Klaus.
Ich sitze hier im Rollkragenpullover und es ist frühlingshaft da draußen. Hallo, mein Herz.
Ja, hallo, Kim. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja, hallo.
Ich bin auch sowieso noch nicht ganz da, weil ich erst gestern Nacht zurückgekommen bin aus der Sonne und muss mich erst mal wieder eingewöhnen.
Ja. Entschuldige, dass ich lache.
Warum?
Es muss sich eingewöhnen.
Teneriffa,
Golf spielen, eine Woche. Ja,
ja,
war schön. Ist ja direkt, wir hatten noch unseren letzten Job. Wir haben die Elzgala moderiert. Und am nächsten Morgen bist du um 7 Uhr, oder wann warst du im Flieger?
Der Flieger ging so 7.15 Uhr und ich bin dann 5 Uhr aufgestanden. War, glaube ich, aber auch erst um 1 zu Hause nach unserer Elzgala, wo wir beide ja die Moderatoren sein durften. Mhm. Und du sahst im Frack ja wirklich wieder sexy aus.
Das war wirklich lustig, weil ich hatte das zwar irgendwann erzählt, dass ich im Frack vorhabe zu kommen, aber du hattest es ja auch vor. Mhm. Und dann standen wir davor.
Sie ist doppelte Lottchen, ne?
Aber
Frack kleidet auch ungemein, ne, finde ich. Also das, ich habe ihn seit zig Jahren im Schrank und kann ihn auch nur selten mal tragen. Und deshalb habe ich auch gedacht, zu dieser Gala, da passt auch ein
wir
Frack.
Wir können ja immer, wenn wir unseren Podcast vor Publikum machen, könnten wir den noch eigentlich so als Arbeitskleidung, können wir den immer anziehen.
Das soll schon immer noch was Besonderes.
Ich war auch in der Theaterkunst und habe mir den ausgeliehen. Also ich habe selber sowas gar nicht.
Ach so.
Ja, da gibt es ja so einen Fundus, einen riesigen Fundus, wo alle Produktionen sich ihre Kostüme zusammen mieten können. Und das ist ganz spektakulär, wenn du da reingehst. Du hast alle Epochen, männlich, weiblich sowieso natürlich. Und du hast nach Berufen sortiert und dann stehen dann so Zettel, Kudam, ne. Also dann weißt du, ach, die Produktion hat das schon gebucht. Und also es war eine sehr schöne Veranstaltung.
Ja, vor allen Dingen, es ist auch viel Geld zusammengekommen für die Berliner AIDS-Hilfe.
Ja.
Die hat ja ihr 40-jähriges Jubiläum gefeiert.
Auch
es
toll.
War Welt-AIDS-Tag. Die Aufmerksamkeit einmal wurde in der Presse und im Fernsehen, Funk sehr viel berichtet. Wichtig bei dem Thema AIDS nach wie vor und HIV. Da ist kein Grund zur Entwarnung. Und man braucht immer noch Unterstützung für die Projekte, um Menschen Hilfe zu geben, die normalen Systeme eben nicht leisten können. Und dafür ist auch die Berliner AIDS-Hilfe da.
Und auch ganz viele Künstlerinnen und Künstler, ne? Annette Lüsan, ich meine, dass die kommt. Und
Max Rabe.
Also wirklich. Und ich habe die schon tagsüber in der Kantine gesehen, weil alle ja auch geprobt haben. Also es ist ja jetzt nicht so, dass du einfach mal eben vorbeikommst und dein Liedchen singst, sondern das ist schon eine Entscheidung, dass du dann auch professionell wird geprobt und natürlich hast du dann da den ganzen Tag auch
mit. Na, wir haben nicht so viel geprobt, ne?
Na, wir haben uns mittags getroffen und sind einmal, okay, und dann gehen wir von hier nach da und dann sagen wir das und dann machen wir, okay, bis gleich, tschö.
Aber das, ich glaube, es ging ganz gut.
Also aber die wieder hatte wieder ich diesen, wie nennt man denn das, diesen Textschisser, also dass ich immer so Sorge habe, dass ich den Text beim Singen, nicht beim Sprechen, beim Singen vergesse. Du, und wieder, ich hatte doch nur 4 Zeilen zu singen.
Immerhin.
We want to be alive. Da habe ich mich versungen. Das gibt's doch nicht.
Naja, aber das ist, glaube ich, nicht groß aufgefallen.
Nee, aber
du überspielst
selber,
das sehr schön.
Du weißt aber, warum das ist. Weil eine gemeinsame von dir Freundin, also eine gemeinsame bekannte Freundin, habe ich im Publikum entdeckt und war so, ach, die ist auch da. Und dann bin
und
ich
schon
raus.
Ist weg. Ja. Ja, manchmal sieht man ja vom Publikum gar nichts mehr von der Bühne, aber diesmal die ersten
haben
4 Reihen waren
gesehen,
zumindest.
Ne?
Zumindest zum Sehen da. Nein, war eine runde Sache und Gott sei Dank hat es wieder stattgefunden. Letztes Jahr war es ja nicht und hat einen Spaß gemacht. Und
uns ja, auch. Und weißt du, was ich auch interessant finde, dass gerade wenn du am nächsten Tag so früh raus musst, du trotzdem noch die Muße findest, dann auf eine Aftershow-Party zu gehen.
Na, der Koffer war gepackt und ob ich jetzt eine Stunde mehr oder weniger Schlaf habe, ist auch egal. Ich hätte ja im Flugzeug auch schlafen können. Also insofern machte mir das nichts aus. Und es war ja nochmal ein guter Anlass, auch mal eben die Leute, die wir da in den ersten Reihen gesehen haben, auch nochmal zu treffen. Es war ja auch viel los da.
Da habe ich mich auch ganz kurz aufgehalten, weil normalerweise bin ich überhaupt kein Aftershow-Party-Typ. Gar nicht. Ich packe meine Sachen und bin weg. Bin dann auch müde und bin dann auch wahnsinnig langweilig. Ich mutiere dann zur, möchte nach Hause, möchte mir einen Tee kochen, möchte einfach in meine Küche und will alles so ein bisschen nochmal runterkommen lassen. Aber da hatte ich wirklich Lust zu tanzen. Ades Zabel hat aufgelegt, DJ, und das, ich liebe das bei solchen Veranstaltungen im Theater des Westens. Und dann muss alles rausgetanzt werden und dann bin ich gegangen.
Na bitte sehr.
Ja, hat sich gelohnt. Und weißt du, was ich ganz toll finde, dass das Haus auch so viel gespendet hat, auch so viel gesammelt hat vorher, ja, also das Theater des Westens.
Das waren über 136.000 Euro.
Ganz toll, und das machen die nach jeder Veranstaltung.
Na und die waren an dem freien Montag dann auch noch wieder auf der Bühne.
Ja, genau.
Und haben nochmal aus den Musicals was vorgetragen und aus dem, was kommen wird, aber auch aus dem, was da ist.
Genau, und allen voran, und da machen wir jetzt auch langsam schon den Bogen.
Ist eine tolle Brücke, ne?
Zu unserer Telefonprominentin, die wir heute bei uns haben.
Der Promi-Anruf.
Über die freuen wir uns beide auch ganz besonders, weil wir sie da auch gesehen haben. Hm. Und nicht nur gesehen, gehört, sondern auch, also ich muss ja mal wirklich sagen, ich bewundere das auch, weil die macht den Mund auf und es kommen immer klare, wunderschöne, sehnsuchtsvolle, berührende, was auch immer, Töne raus. Und sie ist der Musical-Star, also Theater des Westens sowieso, aber auch weit über Berlins Grenzen hinaus. Und sie ist die erste Frau, die ihre One-Woman-Show bekommen hat und zu Recht.
Oh Romeo, warum nur bist du Romeo?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Warum ausgerechnet er?
Das sind die Hormone. Ich bin hier, ich bin ich, das allein.
Und wir freuen uns beide so sehr, dass sie da ist. Steffi Irmen ist in der Leitung.
Hallo Steffi.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen. Morgen. Ich habe sofort das Gefühl, die Amme spricht. Guten Morgen.
Die Amme ist ja immer im Einsatz, das ist ja wohl klar.
Na Steffi, wie ist? Was machst du gerade? Wo bist du gerade?
Ich bin zu Hause im Wohnzimmer. Mhm. Ich habe mir für euch den Wecker gestellt, weil ich gestern ein bisschen unterwegs war. Deswegen war das heute Morgen ein frühes Aufstehen.
Aha.
Aber privat unterwegs oder hast du noch auf der Bühne gestanden gestern?
Nee, ich war gestern privat unterwegs. Mhm. Der Peter hat gestern den Landesorden bekommen von Berlin.
Peter Plate, genau.
Aber doch nicht nachts. Ganz der war doch beim regierenden Bürgermeister.
Das stimmt absolut. Aber wir haben danach uns natürlich noch auf einen kleinen Umtrunk zusammengesetzt.
Vor allem klein.
Ja, ja.
Deshalb ist er heute so müde, weil es so klein war.
Aber ich habe das Bild gesehen mit dem Orden um den Hals. Das wirkt richtig gut bei ihm, ne?
Absolut.
Sag mal, in zwei Sätzen kannst du vielleicht noch den Leuten, die noch nicht bei euch waren oder jetzt auch gar nicht wissen, worüber wir eigentlich so sprechen. Was ist eigentlich die Amme?
Romeo und Julia kennt wahrscheinlich jeder Mensch. Und Julia hat eine Amme und diese Frau kümmert sich halt mit Herz und Seele um dieses Kind und tut alles dafür, dass am Schluss eigentlich noch alles gut geht. Aber ich spoiler jetzt nicht, wenn ich sage, es geht nicht gut aus.
Hat sich schon rumgesprochen.
Mensch, blöd.
Aber ey, immer wieder gibt es verblüffte Menschen im Publikum, die scheinbar nicht wussten, wie es ausgeht.
Wirklich?
Ja, das gibt es schon auch noch mal.
Ja.
Aber ja, auf jeden Fall hat die Amme bei Romeo und Julia in unserem Stück so gut funktioniert, dass irgendwie Potenzial gesehen wurde, dass da mehr draus wird. Und dann haben wir irgendwann aus Quatsch darüber gesprochen, dass wir sowas mal machen können. So eine Soloshow für die Amme, das könnte funktionieren. Und dann haben Lukas Nimczek, Franziska Korobka ein Stück geschrieben. Und in diesem Stück geht es so ein bisschen um die Vorgeschichte. Also was ist vor Romeo und Julia passiert?
Und da erzählt die Amme erstmal, wie nämlich wirklich gelaufen ist. So unter dem
Ganz
Motto,
genau.
Ne? Ja, ja.
Richtig. Warum die Montagos und die Capulets zerstritten sind, wie die Amme überhaupt an dieses Haus der Capulets gekommen ist.
Klaus, stell dir mal vor, wir würden also alleine, musst du so ein Ding wuppen und dann weißt du nicht, wie sich das verkauft und dann darfst du auch nicht krank werden.
Naja, vor allen Dingen, das ist ja, Steffi ist ja so stimmgewaltig.
Irre,
im wahrsten Sinne des Wortes. Und wie du diese Bühne ausfüllst, nur mit ein paar Requisiten,
nur
da,
ein paar,
so ein paar Stühle da. Und du bist im Dialog mit den Stühlen und mit dir selber. Wahnsinnig.
Immer ausverkauft.
Es fasziniert so und ist nicht eine Sekunde langweilig. Man denkt ja mal, da müssen jetzt da mindestens 20, 30 Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne sein. Oder ein Chor noch dazu, Tänzer und so. Nee, ist gar nicht notwendig. Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch. Es ist wirklich auch Theatergeschichte, die
absolut
da geschrieben wurde.
Absolut. Jetzt lass uns mal ein bisschen über kleine Steffi reden, die als Kind, da habe ich habe was über dich gelesen und ich gedacht, das gibt's ja nicht. Das ist ja ein bisschen, so war ich als Kind auch. Wir haben beide Cluburlaub als Kind erlebt, oder?
Mhm,
das war
absolut
bei, du warst auch ein Kind, genau. Und was ist da passiert, dass es so den Schlüsselmoment bei dir im Leben gegeben hat?
Na, ich habe diese ganzen Animateure abends immer auf der Bühne gesehen und dachte, oh, das will ich auch machen. Und dann wollte ich halt Animateurin werden, weil ich damals noch nicht wusste, dass es so einen Job gibt, den ich jetzt gerade mache.
Du meinst, und hast du es denn gemacht?
Nee, tatsächlich habe ich war ich nie Animateurin.
Also.
Auch wenn ich das irgendwie schon, ich wollte das so lange werden. Und aber als ich dann herausgefunden habe, dass es den Beruf der Musicaldarstellerin gibt oder Bühnendarsteller generell, da habe ich mich dann doch dafür entschieden. Nachdem ich aber natürlich was Vernünftiges gelernt habe.
Richtig. Was war das?
Das war Groß- und Außenhandelskaufbau.
Hast du das für dich oder für Mutti und Vati gemacht?
Das habe ich für Mutti und Vati gemacht. Da muss ich ganz klar zugeben. Ich habe 5 Jahre aber durchgehalten. Danach habe ich gesagt, so jetzt reicht aber auch.
Was hast du nach der Ausbildung, was hast du dann gemacht? Wo hast du da gearbeitet?
Wir haben einen Familienbetrieb in Trier. Ein Fleischereibedarf Großhandel. Oder beziehungsweise mittlerweile hat sich das ein bisschen verändert. Und es heißt Food Service Irmen. Und da habe ich meine Ausbildung gemacht und habe dann danach, nach den 3 Jahren Ausbildung, auch noch 2 Jahre gearbeitet. Danach habe ich dann meine Sachen gepackt und bin nach Hamburg gegangen, um da Musical zu studieren.
Ah, verstehe. Ja gut, im Familienbetrieb, das ist natürlich dann echt eine Entscheidung, ne? Aber da bist du deiner Leidenschaft gefolgt. Und was ich auch sehr schön finde, Klaus, sie hat, du hast Angst vor Tieren, aber gleichzeitig liebst du Tiere. Wie war das bei dir?
Das ist ja, das ist ganz absurd. Also ich habe wirklich Angst vor Tieren. Ich habe mir mittlerweile, ich schätze so wie du, Kim, die Angst vor Hunden abtrainiert, weil das war schon im Alltag am schlimmsten. Dann musste ich auch wirklich Straßenseite wechseln. Und dann habe ich eine Frau kennengelernt, die einen Hund hatte. Und dann musste ich mich damit irgendwie mal auseinandersetzen. Und der Rest Angst besteht aber eigentlich immer noch. Ganz schlimm sind so Fliegetiere. Also wenn ein Schmetterling auf mich zukommt, dann ist auch Alarm.
Wenn ein Papagei kommt, dann bist du am Boden, oder was?
Ja, aber absolut richtig. Aber ich denke, ein Papagei kann auch nicht so schnell seine Richtung ändern wie ein Schmetterling.
Naja.
Aber
ein Papagei
ein bisschen
ist,
mehr Zeit.
Ich glaube, ein Papagei ist aggressiver als ein Schmetterling. Also ist nur mal eine Theorie.
Könnte so sein.
Ja, aber der kann nicht so schnell seine Richtung ändern. So ein Schmetterling macht so plapp, plapp, plapp und dann ist er direkt vor deinem Gesicht. Aber so ein Papagei
der setzt sich auf die Schulter oder auf den Kopf. Das ist noch
ja,
besser.
Nee, bis der sich gesetzt hat, bin ich weg.
Du, aber das, meine Mutter hat es auch, die hat Angst vor Tauben und überhaupt Vögel und Hühner und sowas. Vom Schmetterling ist jetzt allerdings Eskalationsstufe 12.
Also ein kleiner Papillon.
Es war nur ein Beispiel.
Aber ja, das Beispiel, aber ein Taube sehr schönes.
Es gibt schon gewisse Tiere, die machen mir keine Angst, aber ich könnte sie jetzt nicht anfassen.
Mhm. Mhm. Auch interessant, als Tochter von einer Fleischerei.
Naja, das ist... Sie sind ja meistens nicht mehr so lebendig.
Ja,
ne?
Ja, richtig.
Was ich nämlich auch noch, das muss ich auch noch kurz loswerden, Klaus, gelesen habe, dass du gerne an Ohren herumfummelst. Was heißt das? Also ja, erklär's mal.
Ja, das klingt auch immer so verrückt. Immer wenn ich das so selber höre, denke ich mir, was ist eigentlich los mit dir, Stefanie? Nee, ich mag, wenn Öhrchen kalt sind und dann mag ich die einfach so anfassen.
Ja,
so wie
das
so ein
ist ja auch
Kind.
Eine erogene Zone, so ein Ohr.
Ja, aber nicht dafür.
Ach, nicht
das
dafür,
sagen
nein.
Immer alle. Nee, gar nicht. Ich mag das einfach, wie andere Kinder vielleicht früher Daumen gelutscht haben oder das mögen, mag ich einfach an Ohren. So, ich mag die auch einfach nur festhalten. Ich weiß nicht, warum.
Oh, es ist toll. Ich liebe das, an Ohren festgehalten zu werden oder da so rum.
Na, das kennst du aus deiner Jugendzeit, wo du an den Ohren gezogen worden
nee,
bist.
Nee, aber
ja?
Ich meine, ja, ich finde das so Ohren so, oh, ich finde es herrlich, wenn das jemand bei mir macht. Steffi, du, dann weißt du doch, wie wir uns demnächst begrüßen.
Absolut richtig. Bitte. Also wenn du mir schon das Angebot gibst, ja.
Stell dir mein Ohr frei zur Verfügung.
Aber bitte vor laufender Kamera.
Liebste.
Ganz genau, das ist eine gute Idee.
Ich freue mich, dass du bei uns in der Leitung gewesen bist. Herzlichen Dank
dafür. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Ja.
Alles Liebe und vor allen Dingen deinen tollen Urlaub und alles, was du dir wünschst. Tschüss.
Ja, schöne Feiertage euch und guten Rutsch ins neue Jahr.
Ja, tschüss.
Da bin ich ja jetzt mal gespannt.
Meine Freundin hat eine Tochter, die mochte das früher, so an der, in der Armbeuge von der Mutter so rumzuknippeln. Gibt halt so Sachen.
Naja, das ist ja auch, ja, warum auch nicht? Also Hauptsache, es macht Spaß.
Beiden.
Nicht? Also so.
Jetzt hast du mich angeguckt, als hättest du auch eine Idee. Was machst du denn so ganz gerne? Hast du auch so ein Ding?
Das glaube ich nicht. Und wenn, würde ich es hier nicht erzählen.
Ich glaube, das ist wirklich einfach so wie andere so ihre Snoopy-Kuscheldecke.
Also ich esse dann doch lieber ein Schweineohr. So ein Süßstück.
Du süßes Stück. Du hast ja schon erzählt, dass du auf Teneriffa warst. Und ich habe mich ein bisschen gesorgt, als ich dann von dieser Welle gehört habe und habe gedacht, wie immer man so denkt, ach Quatsch, der wird da schon nicht in der Ecke gewesen sein und dem wird schon nichts passiert sein. Und dann haben wir telefoniert und du warst ziemlich genau an dieser Ecke.
Ja, nicht so weit weg und ich kenne das auch, war da zwar nie in diesem Naturbecken schwimmen, aber es hat ja im November schon so ein schreckliches Unglück gegeben. An einer anderen Stelle auf Teneriffa, wo die Wellen tatsächlich dann die Menschen mitgezogen haben ins Meer hinaus und dann wirklich auch zu Tode gekommen sind. Und diesmal wieder, die waren da in so einem Naturbecken und da war sogar eine Mauer davor. Und die Welle kam aber darüber und zog die mit raus ins Meer. Einige saßen dann so am Rande und andere waren in dem Wasser. Angeblich war es auch abgesperrt. Es gab die Warnung vor hohen Wellen. Ich weiß jetzt nicht, ob es Unvernunft war oder ob sie es nicht mitbekommen haben. Das Heimtücke war auch, es war ein wunderschöner Tag, nicht, also jedenfalls bei uns nicht so windig und schöner Sonnenschein und da wägten die sich offensichtlich in Sicherheit und dann gab es dieses Unglück, ich habe auch noch den Hubschrauber gehört. Nein, furchtbar, das so will man sich den Urlaub ja nicht vorstellen.
Das heißt aber für uns alle, dass wir wirklich einfach mehr auf die Zeichen, auf die Warnungen auch achten sollten und das nicht einfach aufs Spiel setzen.
Auf jeden Fall eine absolute Tragödie und jetzt schon innerhalb von einem Monat das zweite Mal. Das sollte doch die Leute denn mehr wachsam werden lassen.
Hast du Fernsehen geguckt im Urlaub?
Na, eigentlich nicht, weil das war eine Stunde Zeit versetzt, dann sind wir immer essen gegangen oder so.
Ich frage, weil Gottschalk, ja, was war ja ein Riesenthema, ne? Und der ist ja, denn sie wissen nicht, was passiert. Barbara Schöneberger, Günther Jauch, Thomas Gottschalk, die drei haben das ja über Jahre sehr erfolgreich bei RTL moderiert, die gemeinsame Show, und haben nun da letzte Woche ihre letzte Show gehabt. Und gleichzeitig war es zusätzlich auch noch der Abschied von Thomas.
Ja, der war ja angekündigt. Da habe ich mal bei der letzten, also vorletzten Folge mal kurz mal reingeschaut gehabt. Und da haben sie angekündigt, dass es war aber, glaube ich, im Mai oder wann, dass er dann jetzt die letzte Folge macht. Da wussten wir ja aber noch nicht, dass er so sehr schwer krank ist. Und wir haben ja zwischendurch Ereignisse gehabt, wie die Bambi-Verleihung oder andere Sachen, wo Thomas Gottschalk ja auch Ausfälle gezeigt hat, wo man sich das nicht erklären konnte. Das Öffentlichmachen seiner Krankheit war ja dann erst danach.
Ja, wo aber viele dabei waren und der Meinung waren, sie könnten es durchaus erklären. Das ist der alte weiße Mann und so. Ne? Da waren ja sehr viel, also gerade Social Media war wieder ganz weit vorne. Dass Leute bewertet haben und ausgewertet haben und sich da auch einig waren.
Ich habe ihn ja dieses Jahr auch zweimal persönlich getroffen, einmal zu seinem 75. Geburtstag auf Sylt und dann nochmal, glaube ich, im September hier in Berlin in einer kleineren Runde. Also er war schon verhaltensverändert, aber ich wusste das ja auch nicht, also hat es nicht erzählt und dann hat man sich auch so seine Sorgen oder Gedanken gemacht. Ist das jetzt was Tagesformmäßiges oder ist das etwas, was sich entwickelt? Und war auch sehr entsetzt, als ich von dieser schweren Krankheit gehört habe. Also da kann man ihm ja wirklich auch nur noch alles Gute wünschen, dass er das einigermaßen durchsteht. Das ist eine riesige Belastung für ihn und seine Frau, für seine Familie.
Ja, man denkt immer, ne, dass man die Showmaster, die Menschen, mit denen man seine Kindheit, seine Jugend, sein Leben so verbracht hat, an der Seite im Fernsehen, dass denen eigentlich gar nicht passieren, aber ist ja Quatsch. Also der
sind
steht
Menschen
ja morgens auch auf
anderen.
Und geht abends auch ins Bett.
Genau, sind Menschen wie alle anderen.
Aber weißt du, was ich ganz toll fand? Ich habe das nämlich gesehen, ich habe mir die letzte Sendung angeguckt und mochte den einen Teil, die 12 Minuten dieser Sendung schon sehr gerne. Ich muss dazu sagen, ich habe die Sendung auch noch nie richtig geguckt, aber da habe ich es mir dann mal gegeben, als nämlich Günther Jauch
ihn interviewt
genau. hat. Genau, ne? Das mochte ich. Also guck mal, ich mache ja jetzt seit 30 Jahren Talk und muss aber wirklich sagen, es gab immer mal wieder so Strecken, wo eine Ute Freudenberg sich zum Beispiel auch gewünscht hat, mit mir über ihre Parkinson-Erkrankung zu reden und dann zum ersten Mal drüber zu reden, wo ich selber auch so ein bisschen angefasst war. Und ich meine, ein Jauch, der wird auch angefasst gewesen sein. Ich habe mich im Nachhinein so ein bisschen geärgert, dass man es mir auch schon angemerkt hat, weil manchmal ist man so betroffen von seiner eigenen Betroffenheit und das finde ich dann auch nicht richtig. Und bei ihm könnte man wirklich lernen. Der hat das warmherzig auf den Punkt gebracht, der hat genau die Fragen gestellt, hat davor überhaupt nicht zurückgeschreckt, die vielleicht auch sogar Boulevard stellen würde. Also es war wirklich ein ganz tolles Gespräch mit beiden.
Naja, ist das ja, der Günther Jauch ist ja einer der engsten Freunde von Thomas Gottschalk, schon aus alten Zeiten beim Radio und beim Bayerischen Rundfunk. Und ich habe die auch privat zusammen erlebt. Da ist ja eine sehr starke Intimität auch da und eine Sicherheit. Ich glaube, so ein Interview kann man auch dann besser führen, wenn man weiß, dass das Gegenüber einen wirklich persönlich sehr, sehr kennt und ihn auch sicher behandelt. Mhm. Dann war es wieder ein Abschied mit Anstand, mit Verständnis, was vorher ja nicht da war. Also wenn er jetzt nicht in dieser Sendung gewesen wäre und nicht das öffentlich gemacht hätte, dann hätte man ihn in Erinnerung behalten mit diesen Ausfällen.
Das Kapitel musste er noch zu Ende schreiben.
Und das ist dann wieder auch gut, weil er ist eine Persönlichkeit, die das deutsche Fernsehen über Jahrzehnte lang geprägt hat.
Ja, man denkt dann auch an sich selber, ne, was es einem alles so passieren kann und was alles so noch, woran man ich glaube, da ist immer wieder die Erkenntnis im Hier und Jetzt. Es ist so ein stets bemühter Satz, aber ich finde, den ist der einzige Satz, der für mich auch zählt, im Hier und Jetzt.
Ja, wir sind ja beim Thema Abschied, aber jeder steht ja irgendwann mal vor der Situation. Als ich zurückgetreten bin, war das auch eine besondere Form von Abschied, zog sich auch über Monate hin. Wie würdest du denn, wenn du mal in Jahrzehnten dich von Riverboat verabschieden solltest, wie würdest du denn das gestalten wollen?
Ich glaube gar nicht, dass das irgendwie Jahrzehnte sind. Ich glaube wirklich, dass irgendwann, dass man so spürt, so jetzt habe ich aber auch wirklich genug Fragen gestellt. Wie würde ich mir das vorstellen wollen? Erstmal, ich glaube, so kann ich mir gar nicht vorstellen. Da würde ich mich überraschen lassen. Auf jeden Fall nicht so tränenreich. Und also am liebsten möchte ich natürlich selber gehen. Das finde ich schon eine schöne Entscheidung, wenn man die selber trifft. Aber ich freue mich jetzt erstmal auf das Jubiläum. Warte mal, was haben wir gesagt? 98 habe ich angefangen. Also in anderthalb Jahren können Sie gerne die Konfettikanonen in den Hof stellen oder ins Studio. Aber so ein Abschied, also ich wünsche mir, dass ich so wie du eigentlich mache, dass ich im Vorfeld schon weiß, was ich dann eigentlich tun möchte auch.
Naja, du hast ja vor allen Dingen auch noch den Podcast, Kim und Klaus. Also da ist ja
da werden wir jetzt sowieso noch auch eine lange Weile lang miteinander verheiratet
sein. Ja, genau.
Hip, hip, hooray! Du sag mal, weißt du eigentlich, am 28. Dezember sind wir beide ja wieder vor Publikum, ne?
Live.
Das hat ja beim ersten Mal funktioniert wie Hulle. Weißt du eigentlich, dass wir direkt kaum, dass es verkündet wurde, dass es Karten im Verkauf, dass die schon wieder weg waren?
Das habe ich gehört. Das ist einerseits eine erfreuliche Nachricht. Zum anderen tut es mir leid für diejenigen, die sich vielleicht noch jetzt entscheiden würden. Aber es gibt ja noch eine ganz andere Nachricht auch dazu, weil die nicht dahin kommen können. Die können es auch im Fernsehen sehen.
Jetzt flippen sie aus. Merkst du, ne? Kim und Klaus ist so eine Marke, Leute. Jetzt rasten sie hier komplett aus. Ich will Berlin plakatiert mit unseren beiden Gesichtern sehen. Mhm. Naja, gut, jetzt flippe ich vielleicht ein bisschen aus.
So, also das ist sehr erfreulich.
Was weniger erfreulich ist, ist immer noch dieses ganze Thema Rente und so. Ne? Mm. Also meine Mutter hat zu mir nach unserem Podcast zur Rente auch gesagt, oh, danke Klaus Wowereit, jetzt habe ich auch ein bisschen wieder eine andere Sicht der Dinge oder auch noch hier und da was verstanden. Jetzt Bärbel Baas ist ja nicht die Erfinderin der neuen Idee, wie man Rentenalter und Rentendauer und was da... Sag mir mal, wo stehen wir denn jetzt?
Na, erstmal haben wir ja die Regierungskrise hinter uns gebracht. Es war ja tagelang, wochenlang immer die Rede, kriegen Sie es denn durch oder nicht?
Das Rentenpaket.
Das Rentenpaket.
Ja, das ist ja jetzt durch.
Naja, aber das war ja schon beachtlich. Und mit den Widerständen aus der CDU-Fraktion, die jungen Aufständigen.
Sag mal, eine Info. Stimmt es, dass denen gedroht wurde, dass wenn sie sich dagegen entscheiden, dass dann ihre Listenplätze in irgendeiner Weise, da lächelst du jetzt?
Das kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen.
Du weißt, was ich...
Ja, das aber mit den Listenplätzen, die werden ja erst in 2 Jahren aufgestellt oder so. Das glaube ich erstmal nicht. Aber es ist ja so eine Sache, da hing ja jetzt viel dran. Also wenn das schiefgegangen wäre, es waren ja 18 Rebellen, die gesagt haben, als junge Vertreter der CDU, wir machen da nicht mit. Das ist keine Lösung für die Zukunft. So. Dann war es ja die Aufgabe von Jens Spahn und er war offensichtlich überfordert dabei, wie schon mehrmals, wir haben ja jetzt mehrmals Situationen bei der Kanzlerwahl, die Abtrünnigen dann bei der Wahl zur Bundesverfassungsrichterin, das war eine Katastrophe und jetzt war es schon wieder die nächste Katastrophe. Und selbstverständlich werden die dann...
Katastrophe meinst du?
Ja. Mhm. Und selbstverständlich werden dann die einzelnen Abgeordneten auch ins sogenannte Gebet genommen. Es wird auch versucht, ihnen dann klarzumachen, auch bei allen inhaltlichen Unterschieden. Es geht auch ums große Ganze. Und ich glaube, dass diese Gespräche mit jedem Einzelnen auch stattgefunden haben. In welcher Form und ob da ein paar Hinweise für die Zukunft gegeben worden sind, das weiß ich nicht.
Hast du deine Leute auf den Weg gebracht?
Na, ich hatte auch mal so eine Situation gehabt, wo man dann doch deutlich machen musste, wenn denn ein Ergebnis haben will, also nicht ein persönliches Ergebnis, sondern ein Ergebnis, was rauskommen soll, dann müsste er den Weg mitgehen. So, das waren schwierige Gespräche. Da bist du auch ein bisschen machtlos dann ja als Fraktionsvorsitzender, weil du musst überzeugen. Jeder Abgeordnete ist frei gewählt. Der kann seine Gewissensentscheidung oder seine sonstige Entscheidung treffen, wie er will. Also da bist du nie ganz sicher. Aber man muss auch als jeder einzelne Abgeordnete, der trägt auch eine Verantwortung, nicht nur die Vorsitzenden. Ne? So, da muss jeder auch seine Verantwortung tragen fürs Ganze. Deshalb ist man in einer Fraktion. Sonst können wir ja sagen, da gehen alle Abgeordneten ins Parlament und machen, was sie wollen. Das würde Chaos bedeuten. Also ich bin schon sehr dafür, dass also da auch eine Fraktionsdisziplin herrscht. Aber jetzt zum Thema, ja, kaum war das jetzt durch. Das bedeutet, dass das Rentenniveau ja von 48% bis zum Jahr 2031 sichergestellt wird. Es war auch immer klar, dass jetzt eine Kommission eingesetzt wird, die Vorschläge machen soll. Wie soll denn auch nach diesem Datum von 2031 die Rente gestaltet werden? Jeder weiß, dass das System, so wie es jetzt ist, so nicht alleine lebensfähig sein wird. Also entweder man gibt da viele Steuergelder rein, wie man das ja heute auch schon macht, über 100 Milliarden pro Jahr, oder man stellt es auf den Kopf, man sagt, man darf erst mit 70 in Rente gehen oder man erhöht die Beiträge zur Rentenversicherung oder sonstige Vorschläge. Und jetzt ist neuerdings eben der Vorschlag da, dass man sagt, man koppelt das Rentenalter nicht mit dem Lebensalter. Also sagt, dass so alle mit 67 oder mit 70 in Rente gehen können, sondern nach den Beitragsjahren. Das heißt, wenn jemand als Lehrling im Betrieb angefangen hat und hat seine 45 Jahre voll, dass der dann eine volle Rente bekommt nach 45 Jahren, egal ob er jetzt 60, 61, 64, 65 ist. Und derjenige, der erst später, wie beispielsweise ein Akademiker, die fangen ja meistens erst mit 28, 30 an, dass die dann länger arbeiten müssen, um die volle Rente zu bekommen.
Wie findest du das?
Ich finde das ein Aspekt, den man durchaus ernsthaft durchdeklinieren muss. Das wird alleine, glaube ich, das Problem nicht lösen. Eins muss immer das Ziel sein. Egal, was passiert, wir dürfen nicht riskieren, dass ganze Generationen an Rentnerinnen und Rentnern in die Altersarmut kommen. Und dass sie dann den Weg zum Sozialamt gehen müssen, um Aufstockung zu bekommen. Ich finde, das ist diskriminierend.
Aber redest du jetzt von den Alten oder von den Jungen?
Weil für die Jungen auch.
Eben, genau, denen das kann das alle. Ja auch bevorstehen.
Ja, genau, wenn sie das ist für mich so ein ganz blöder Touch, der da gekommen ist. Die Alten gegen die Jungen oder umgekehrt. Das ist ein Quatsch. Das betrifft die ja früher oder später auch. Das sind ja klar noch Jahrzehnte hin. Aber es trifft die auch. Aber es muss ein System sein, wo jemand, der sein Leben lang gearbeitet hat, auch eine vernünftige Rente bekommt. Und das setzt schon da an. Deshalb Mindestlohn ganz wichtig. Wenn du da nur, weiß ich was, 11 Euro pro Stunde kriegst, dann kannst du ja keine vernünftige Rente bekommen. Mindestlohn ganz wichtig und Vermeidung von Arbeitslosigkeit, damit in der Tat auch mehr Leute in die Rentenversicherung einzahlen.
Aber weißt du was, ich finde sowieso, es fällt mir gerade nicht so leicht, wenn ich außerhalb meines privaten Kosmoses raustrete, gute Laune zu behalten und so wenn ich mir die Nachrichten anschaue, es macht mich alles wieder, es ist so ein typischer Moment, wo ich dich anrufen würde und sagen würde, ordne oder sortiere mir das mal alles hier ein, auch mit Trump gerade, also dass wir ja eindeutiger, geht es ja gar nicht, zu spüren bekommen, dass wir Amerika, nee,
du schon. Ja doch, nee, was der sich Amerika wieder erlaubt
nicht an
hat.
Unserer Seite steht, ne?
Nein, das, was der sich auch erlaubt hat zu sagen, wir sind, unsere Demokratie ist gefährdet, wir gefährden die Meinungsfreiheit und dass der denn offen dazu aufruft, die AfD zu unterstützen oder so, oder auch in Frankreich, denn Le Pen, also da fehlt einem ja wirklich nur
jeder
Verständnis.
Aber verselbstständigt sich das jetzt und ist das nicht mehr aufzuhalten? Geht das denn jetzt, geht diese Spirale jetzt immer weiter? Ich habe immer das Gefühl, es wird immer die Kreise werden immer größer und man hat eigentlich gar keine...
Naja, der macht ja seine brutale Machtpolitik.
Genau.
Wir sehen das jetzt gerade in Amerika, da wird eine Filmproduktion verkauft und da wollte Netflix, glaube ich, kaufen, also zum horrenden Preis. Und jetzt hat er offensichtlich mit anderen so ein Konsortium gebildet, wo sein Schwiegersohn auch mit dabei ist und so.
Stimmt.
Und will es übernehmen, weil Netflix ihm nicht genehm ist. So, also der macht schon massiven Einfluss auf die ganze Öffentlichkeits-Mediensituation in Amerika und der versucht das auch weltweit zu machen. Also da ist man ja wirklich fassungslos. Aber das sind so die Konflikte, die uns klar auch ins neue Jahr begleiten werden. Ja, also... Ne? Also ein bisschen auch abschalten, ausblenden, sich um seine Familie auch kümmern und seine Freunde und jetzt vielleicht in der Weihnachtszeit dann auch nochmal wirklich so eine Besinnlichkeit zu bekommen, ohne dass man dann nur jedes Mal wieder eine neue Krisenkatastrophenmeldung kommt, die einen die Stimmung versaut.
Und deshalb ist dieser unter anderem auch übrigens dieser Podcast entstanden, weil ich das so mag.
Ich habe noch eine Frage noch zu.
Ja, genau. Ich wollte dir die gerade.
Ich
wollte dir die aber von letzter Woche stellen, weil wir haben ja immer die Frage der Woche und Klaus wollte sich auch gerne eine Woche Zeit lassen, die zu beantworten. Natürlich. Eigentlich sollten wir sowas spontan machen, aber da geht es darum,
ist mir nichts eingefallen.
Möchtest du gerne einen Tag verbringen? Jetzt bin ich auf die Antwort gespannt.
Also ich habe den Besuch unseres Bundespräsidenten in Großbritannien gesehen. Und ich fand dieses Staatsbankett da mit 160 Leuten da auf Schloss Windsor also doch sehr beeindruckend. Claudia Schiffer war denn auch da, Mozi Mabuse und wer da alles war.
Ja, ja.
Also da muss ich mal sagen, ich habe ja Charles auch, als er noch Kronprinz war, auch getroffen. Und ja, ich würde, nachdem ich die Bilder wieder gesehen hatte, so mal einen Tag auf Schloss Windsor im Tête-à-Tête mit dem König, das wäre vielleicht auch mal ganz schön.
Ah, ja, kann ich verstehen. Würde ich auch gerne dabei gewesen sein. Ich würde mich dann wahrscheinlich in die Catering-Firma einschleusen.
Ja, da müsste ich den Frack wieder tragen. Ja.
Ach, großartig, wie die so eine lange Tafel. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele Meter waren das so? Aber genau, wahrscheinlich 160 Bestecke oder Sets da aufgedeckt haben. Und
und die Kandelaber und diese Tafel silber.
Ja, und dann alles so auf Linie. Ne?
Mit Zollstock.
Mit Zollstock wie lange das so dauert, bis man so einen Tisch hingerichtet hat und dann zerwüstet. Aber ich würde auch gerne wissen, die arme Kate, meine Fresse, muss die manchmal neben Leuten sitzen, wo du auch denkst, oh.
Na gut, das gehört dazu.
Ja, toll, bewundernswert. Ich meine, du kennst es auch. Ja, ich kenn's auch.
Da gab es ja, glaube ich, im englischen Protokoll gibt es dann immer, wenn die Queen sich zur anderen Seite neigt und da redet, dann müssen alle anderen auch. Ja? Und genauso, wenn die Queen fertig war mit Essen und manchmal wird ja nicht parallel serviert. Wenn die fertig war mit ihrem Dessert und die anderen aber noch nicht mal das serviert bekommen hatten, dann stand die auf und dann war das Diner beendet. Und dann hast du dich so gefreut auf das Dessert und kam nicht mehr.
Mutti hat fertig. Das war, ich habe dir das, glaube ich, mal erzählt, dass Angela Merkel mich die hat ja immer so ihre Zehnerkreise so am Tisch gehabt, ne? Hat immer so ein paar Leute eingeladen. Und da war ich unter anderem auch mal eingeladen. Und das war wirklich, wir saßen, hatten alle ordentlich Hunger. Aber wir haben erstmal gewartet, bis Mutti dann Besteck in die Hand genommen hat. Und irgendwann, sie hat auch nicht guten Appetit oder so gesagt, sie fing an zu essen. Ach so, ja, dann haben wir natürlich auch gegessen.
Ja,
und es gab,
Etikette.
Ja, es gab so Hausmannskost. Ganz unspektakuläre Hausmannskost.
Die Frage der Woche.
Na gut, okay, ich habe jetzt hier die Frage der Woche. Die Frage haut mich, also eigentlich müsstest du, du liest die doch immer, wenn du kommst, mach ich's mal.
Ja, ist ja groß genug geschrieben.
Ja, ohne Brille. Die Brille noch nicht mal. Welches Tier spiegelt am ehesten deinen Charakter wider? Herr Wobert, bitte beantworten Sie als
sofort, erstes. Ja? Der Wombat.
Das ist doch so ein gemütliches.
Der Wombat.
Den mache ich, glaube ich, immer als Emoji.
Das glaube ich nicht. Den erkennt man als Emoji nicht so sehr. Der Wombat. Was ist denn ein Wombat?
Ja, das ist so eine, ist das ist ein Hybrid, nee, ne? Beschreib mal.
Na, ich gebe mal einen Tipp. Australien.
Weil die sind schon gemächlich.
Das ist ein Beuteltier. So fängt das an. Und sehr nachtaktiv.
Man, da grinst er.
Ja, ich habe mir das auch ausgedacht, als ich meine als Bundesratspräsident eine Dienstreise nach Australien gemacht habe. Und ich wusste, ich kenne ja meine Journalisten dann auch schon in- und auswendig. Ich wusste garantiert, dass die dich nach deinem Lieblingstier fragen werden. Und dann habe ich nicht gesagt, Koala-Bär, was so die meisten gemacht hätten, oder ein Känguru. Habe ich gesagt, ein Wombat. Und die meisten wussten gar nicht, was ein Wombat ist. Ich kannte die aber schon, glaube aus dem Tierpark oder aus dem Zoo, weiß ich gar nicht mehr genau. Die hatten mal Wombats. Die sind sehr interessant. Allerdings teilweise auch eine Plage in Australien.
Also ich fand ja früher Carter Garfield immer herrlich. Hab mir manchmal gewünscht, er sein zu dürfen, weil du einfach nur faul in der Ecke liegst, Lasagne vor dich hin schlabberst und den ganzen Tag einfach nichts machen musst. Aber das wäre mir auch zu langweilig auf Dauer. Ich kann die Frage nicht beantworten. Ich habe so viele Tiere in mir.
Naja.
Vielleicht ist es das. Ich bin ein Zoo. Ich bin ein Zoo.
Ich würde sagen, du bist auf jeden Fall, oder du könntest auch ein Paradiesvogel sein.
Ich nehme das jetzt mal, ich finde das jetzt ganz schön, ja, wenn du das so sagst.
Doch,
das
so macht,
gefällt mir eigentlich.
So ein Kolibri oder sowas, ja, beispielsweise.
Das, ja, da, die sind ist ja so toll. Und die fliegen auch immer so schnell weg, wenn, ja, man, ja, ja, zu,
ja,
nah kommt.
Und, ne? Ja, und vor allen Dingen sind die ja immer in Bewegung. Du bist auch immer in Bewegung.
Ja, das stimmt. Zu Hause übrigens nicht. Zu Hause kann ich einfach wie so ein Faultier sitzen.
Na, dann haben wir da auch ein Tier.
Faultier.
Nein, das hast du aber jetzt
Vogel
gesagt.
War aber irgendwie schön, nicht? Ja. Nee, so kommt. Kolibri finde ich jetzt. Ja, die sind zwar da und präsent, aber die fliegen auch ganz schnell weg, wenn sie einen Schreck kriegen. Ja, ja. Oder wenn sie sind auch ein bisschen.
Faultiere habe ich ja auf dem Baum in Costa Rica selber gesehen. Die sind wirklich interessant.
Die bewegen sich auch ganz langsam, ganz wenn langsam sie sich bewegen.
Ja, und kommen selten noch vom Baum runter. Nee, also Faultier passt nicht.
Aber habe ich, wie gesagt, auch.
Ja, aber das ist ja mal eine kleine Phase in deinem Leben. Wenn du mal zusammenrechnest, die Stunden, die du dann wirklich durch die Gegend flatterst,
aber
das ist mehr.
Bei dir, bist du, wenn du zu Hause bist, kannst du, sitzt du auch manchmal einfach nur und starrst?
Starr nicht, ich gucke dann meistens Fernsehen oder wenn es ganz schlimm kommt, dann lese ich auch ein Buch. Aber ansonsten kann ich auch Langeweile pflegen, das kann ich schon.
Hast du gerade ein Buch, was du liest?
Ja, habe ich, ein Krimi. Ganz spannend, mit einer blinden Mitarbeiterin einer Spezialeinheit, so vom Bundeskriminalamt oder so, die so ganz komplizierte Fälle bearbeiten. Das ist sehr, sehr spannend.
Schön. Ich habe gestern von meiner Freundin ein Puzzle geschenkt bekommen. Ich bekomme in letzter Zeit sehr häufig Puzzle geschenkt.
Und da hast du die Geduld?
Weil ich mich da so schön runterfahren kann.
Ah, ja.
Ja, ja, doch. Das sind so meine Momente, wo ich da. Also ich kann nicht gut Buch lesen zu Hause. Da bin ich zu unruhig, aber mit einem Puzzle. Ich muss ja so viele Bücher lesen für River. Weißt du, aber das ist ein anderes Lesen.
Du liest ja quer.
Ja, aber ich lese.
Geht ja gar nicht anders.
Nee, das schaffe ich nicht. Ich habe zwei riesige Stapel Bücher, die vom Boden aus bis zu meinen Hüften gehen. So viele Bücher habe ich zu Hause gerade noch zu verarbeiten. Aber ja, Privatpuzzle. Genau.
Ja, ja, sehr schön. Ja, ja, das ist dann zu viel lange Winterabende.
Ja, ja.
Das Passende.
Ja, so. Ich würde sagen.
Mensch, haben wir es wieder mal.
Das war wieder sehr schön mit Ihnen. Liebe Grüße, Ihr Kolibri.
Ja. Und Ihr Wombat. Eine weiterhin schöne Adventszeit.
Ja.
Ciao.
Bis bald. Tschüss.
Kim und Klaus. Ein Podcast mit den Hosts Kim Fischer und Klaus Wowereit. Nach einer Idee von Kim Fischer. Produziert von RBB 888. Und hier noch ein Podcast-Tipp.
Es gibt eine Frage, die lässt die Menschen in Ulm auch nach 35 Jahren einfach nicht los. Was ist mit Raphael Blumenstock passiert?
Der hat sich einfach so eine Pippi-Langstrumpf-Welt geschaffen. Ne? Mache mir die Welt wieder, wie sie mir gefällt.
Also er hat Leute provoziert.
Aber das ist nicht das Einzige, womit er damals aneckt.
Das war der erste queere Mensch, den ich so getroffen habe.
Und vielleicht ist ihm genau das zum Verhängnis geworden.
Am Morgen des 4. November 1990 findet ein Mitarbeiter der Straßenreinigung seine Leiche auf dem Münsterplatz.
Raphael wird mitten in der Stadt getötet. Mit 21 Messerstichen. Seine Schreie müssen unvorstellbar gewesen sein.
Dass das niemand hört, ne? Das ist so absurd.
Ich bin Chiara Battaglia. Und ich glaube, dass das, was Raphael angetan wurde, auch heute noch passieren kann. Deswegen habe ich fast ein Jahr lang nach Antworten gesucht. Auf die Frage, wer hat Raphael Blumenstock umgebracht? Der Schrei. Der rätselhafte Fall Raphael Blumenstock hört ihr ab dem 16.10. in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.